Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Auf Radio Radieschen.
Übergewicht und Adipositas betreffen inzwischen mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich. Adipositas ist in Österreich jährlich für rund 4000 Todesfälle verantwortlich. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für höhere Studien in Wien. Das entspricht mehr als 8% aller Todesfälle bei Menschen unter 85 Jahren. Trotz dieser hohen Zahlen wird Übergewicht und Adipositas in der Gesellschaft oft individualisiert. Betroffene werden häufig mit persönlichen Vorwürfen konfrontiert, obwohl es ja eigentlich längst ein Massenphänomen ist. Warum also wird das Thema noch immer so stark individualisiert?
Manche sagen, dass Adipositas die letzte mögliche Form der offenen Diskriminierung ist. In Zeiten der Political Correctness, wo sich keiner aufregt, weil es gehört ja zum Bonton dazu, über Dicke zu schimpfen. Es ist auch ein Kulturthema, das mit Klassismus zu tun hat, weil Sie können auch bei den Royals sehen, man kann das Bild der sehr schlanken Prinzessin und so weiter sehen. Kulturell gibt es viel anthropologische Untersuchungen zu diesem Thema, dass das Dünnsein eine Eigenschaft ist, die sehr positiv diskriminiert wird. Man bekommt den Job, die Wohnung, den Mietvertrag und so weiter. Und es wird oft auch in einem religiösen Kontext assoziiert, auch in unseren säkulären Gesellschaften, mit Völlerei, mit Faulheit, mit so alles, was gegen den protestantischen Tugenden spricht. Und man glaubt, ja, ich bin ja eh so aufgeklärt, aber das nimmt man unbewusst mit. Man spricht von einem sogenannten Implicit Bias. Wenn man von klein auf aufwächst und hört immer, wie dumm die Dicken doch sind, in den Disney-Filmen sind die Bösewichte alle sehr korpulent und die Prinzessinnen sind alle sehr klein und zierlich, dann wird man irgendwie davon geprägt. Und das führt auch dazu, dass natürlich die Versorgung abnimmt. Der Thomas Cipionka in seiner Studie, die Sie zitieren, vom IHS mit den Kosten der Adipositas in Österreich, spricht von 2,4 Milliarden Euro, die Adipositas im Gesundheitssystem ausmachen pro Jahr. Hier muss ich sagen, das sind eigentlich Folgekosten einer nicht behandelten Erkrankung. Stellen Sie sich vor, wir würden reden, ja, Brustkrebs verursacht 2,4 Milliarden. Und was sagen wir den Patienten? Na, ziehen Sie sich einen besseren BH an. Also ich bin jetzt bewusst provokant, ja, und will ein bisschen Salz in der Wunde streuen, weil was passiert auf gesundheitspolitischer Ebene? Prävention ist ein bisschen Mangelware. Aber Therapien werden vorenthalten. Medikamentöse Therapie zur Gewichtsreduktion, die sogenannten Abnehmspritzen, die einen eigenen Kapitel bedürfen, die werden regelrecht von der Kasse nicht erstattet, von keiner Kasse, weil es eine 25 Jahre alte Regelung gibt, die sagt, Medikamente zur Gewichtsreduktion, Appetitzügler werden prinzipiell nicht erstattet. Punkt. Ja, und da braucht man gar nicht mehr diskutieren, weil es war immer schon so. Somit blitzt man da ab, auch wenn man eine Therapie braucht, heißt es, Gewichtsreduktion ist keine medizinische Indikation. Das sollte ein bisschen zum Nachdenken anregen und nicht nur sagen, oh, das ist ja alles so schlimm. Nein, wir haben Lösungen. Es gibt auch gute Therapien und man muss einfach einmal diese Stigmatisierung überwinden.
Seit dem Jahr 2000 wird ja Adipositas von der Weltgesundheitsorganisation als eine chronische Erkrankung anerkannt. Die Krankheit erhöht das Risiko für bis zu 100 Folgeerkrankungen. Darunter Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar bestimmte Krebsarten. Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit Adipositas auch als wirklich ernsthafte chronische Erkrankung im österreichischen Gesundheitssystem anerkannt wird?
Es braucht ein paar kleine Veränderungen. Zum Beispiel die Erkrankung insofern ernst nehmen und Betroffene ernst nehmen, dass man ihnen tatsächlich Unterstützung anbieten kann. Sei es im Rahmen der Therapie, das ist eine sehr multimodale Therapie, multidisziplinär, das sind nicht nur die Medikamente. Allerdings, wenn wir von multimodaler Therapie sprechen, ist die Basistherapie, die Ernährungstherapie, sprich diätologische Beratung, das wird nicht erstattet. Die Bewegungstherapie oder Physiotherapie, dort wo es notwendig ist, wieder in die Bewegung reinzukommen, das wird teils erstattet. Psychologische Therapie, Verhaltenstherapie wird auch teilweise erstattet, mit aber langer Wartezeit und so weiter. Dann Medikamente werden prinzipiell nicht erstattet. Chirurgische Eingriffe werden schon erstattet, aber es gibt auch hier Wartezeiten und so weiter. Und viele Patienten und Patientinnen haben schlicht Angst zu sagen, ich will mir jetzt nicht den Magen aufschneiden lassen und, und. De facto, bis auf die Chirurgie, haben die Menschen nicht viele Anlaufstellen. Alles, was sie machen für die Therapie, ist out of the pocket. Mir sagen viele Patientinnen und Patienten, ach, sie wissen gar nicht, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe. Der Leidensdruck ist so groß, dass auch Medikamente, die sehr teuer sind und bis zu einer Monatsmiete kosten könnten, von Patientinnen und Patienten bezahlt werden. Die kümmern sich darum, weil eben der Leidensdruck groß ist und der Therapiewunsch da ist. Also, und da werden eigentlich die Menschen in den Stich gelassen von einem System, wo sie genauso viel beitragen wie alle anderen. Wenn es darum geht, zu versuchen, mit den Krankenkassen zu sprechen, sagen viele meiner Patientinnen und Patienten, na, da brauche ich schon ein Antidepressivum, nur wenn ich denke, wie unwürdig dieser Weg sein wird.
Wie gut oder schlecht ist denn derzeit der Therapiezugang in Österreich?
Gut insofern, dass man in der Apotheke Medikamente bekommen kann auf Privatrezept. Das aber nur die Menschen bekommen, die es sich leisten können, denn wir sprechen von Kosten von 200 bis sogar 581 Euro im Monat für Medikamente und darunter, also es gibt auch noch Medikamente, die ein bisschen unter 200 Euro kosten. Wir haben insgesamt 5 Medikamente, die zugelassen sind für die Adipositas-Therapie und wenn man informiert ist, kann man das auch sozusagen bekommen, wenn man selber zahlt. Ansonsten wird man zu ein paar Einrichtungen geschickt, die Coping School bei den Barmherzigen Brüdern. Man bekommt sehr viel unterschiedliche Angebote, Rehas, die aber halt zeitlich befristet sind.
Abnehmspritzen wie eben Ozempic werden ja derzeit sehr stark diskutiert. Die darin enthaltenen Wirkstoffe wurden ja ursprünglich zur Behandlung von Typ 2 Diabetes entwickelt. Inzwischen sind sie auch zur Behandlung von Adipositas zugelassen. Wie genau wirken denn diese Medikamente und für wen sind sie geeignet?
Diese Medikamente, da spricht man von den sogenannten Inkretin-Hormonen als Substanzklasse und wir haben 3 Substanzen in Europa, die zugelassen sind, das Liraglutid, das Semaglutid und das Tirzepatid. Nun, alle diese Substanzen sind auch für die Behandlung vom Typ-2-Diabetes zugelassen, so hat es eigentlich ursprünglich begonnen, haben aber auch die Zulassung für die Behandlung der Adipositas, mit der Ausnahme vom Produktnamen Ozempic, da ist der Wirkstoff Semaglutid drinnen, aber der Name Ozempic laut Brandname ist nur als Diabetes-Medikament zugelassen und wäre quasi zum Abnehmen off-label. Die Wirkung ist als Sättigungshormone einerseits, wie der Name sagt, die stärkere Sättigung. Das heißt, ich bin in der Mitte der Portion so satt und kann einfach nicht mehr weiter essen. Und nicht nur, dass ich nicht kann, weil der Magen voll ist, die Magenentleerung verlangsamt ist, aber ich will auch nicht mehr weiter essen, weil die auch im Hirn wirken. Und ich habe eine gewisse Aversion vor bestimmten Lebensmitteln. Viele Patientinnen berichten, ich gehe im Supermarkt rein und komme mit 3 Gurken raus. Es ändert sich die Präferenz für bestimmte Lebensmittel. Es ist oft wie eine Befreiung von den Patienten gespürt. Ich muss nicht mehr ständig ans Essen denken. Es wird aber auch der Stoffwechsel verändert. Also die sind stoffwechselaktiv, können den Blutzucker senken, können die Blutfette senken. Und das neueste Medikament, das Tirzepatid, wirkt auch direkt am Fettgewebe, wo es scheint, dass diese Fettgewebsdysfunktion oder Fehlfunktion auf einmal teils aufgehoben wird. Und man nimmt so ab, nämlich in einem Jahr kann man sich vorstellen, irgendwo je nach Wirkstoff zwischen 8 bis sogar 25% Gewichtsreduktion ist möglich. Hier ist es weit mehr als nur mit Ernährungsumstellung allein. Da mit der Diät, mit egal welcher Diät, kann man sich vorstellen, 5% Gewichtsreduktion sind durchschnittlich drinnen und dann ja, nimmt man wieder langsam zu, sobald man damit aufgehört hat.
Jetzt haben Sie gesagt, dass man unter anderem eine Aversion gegen gewisse Lebensmittel entwickelt. Mhm. Besteht die Möglichkeit, dass man, nachdem man dieses Medikament wieder absetzt, das weiterhin bestehen bleibt?
Eher nicht. Also wenn ich sage, ich nehme Sättigungshormone, dann bin ich satt, solange ich sie nehme. Und wenn ich sie nicht mehr nehme, kommt das alte Verhalten wieder zutage, weil es eben auch hormonell sehr viel mitgesteuert wird, ohne dass wir da so viel kognitiv überhaupt beeinflussen können. Zweitens ist es auch so, dass es physiologisch ist, dass wenn ich jetzt die Behandlung aufhöre, das Gewicht stetig wieder raufgeht, nämlich dann nimmt man, wenn ich ein Jahr therapiert habe und dann das nächste Jahr nichts mehr nehme, kann ich schon erwarten, dass ich wieder 2/3 von dem Abgenommenen wieder zunehme. Meistens ist es schon ungefähr noch 10% unter dem Startgewicht, aber das ist einfach die physiologische Realität. Es kommen aber neue Medikamente und da sind alle sehr, sehr drauf gespannt, wo man gesehen hat, dass zum Beispiel Patienten nach 6 Monaten sogar 25% Gewicht reduziert haben und dann nach Beendigung der Therapie das Gewicht unverändert bleibt, was natürlich eine Neuerung unseres Verständnisses bedeutet. Und wir werden sehen, wenn die Phase-3-Studien publiziert sind, wie das wirklich dann für die Patienten ausschaut.
Die österreichische Gesundheitsbefragung zeigt, Adipositas hängt stark mit sozioökonomischen Faktoren zusammen, etwa mit dem Einkommen, dem Bildungsniveau und auch dem sogenannten Urbanisierungsgrad, also der Frage, ob Menschen in der Stadt, in Vororten oder im ländlichen Raum leben. Warum beeinflussen diese Faktoren das Risiko, übergewichtig oder adipös zu werden und welche Erklärungen gibt es dafür aus Ihrer Sicht?
Einerseits, es gibt auch ein Ost-West-Gefälle, also wo die Berge zum Besteigen sind und eine gewisse Sportkultur sozusagen da ist, dann haben wir vielleicht weniger Fälle. Es hat schon was mit dem Bildungsgrad zu tun, insofern, dass man sagen kann, hyperkalorische Lebensmittel sind günstiger, werden schön verpackt, schön vermarktet, Gemüse kostet, Bio-Gemüse, Bio-Obst kostet ja mehr, ein Bio-Fleisch und so weiter, also qualitativ hochwertige Lebensmittel sind teurer als Fertigprodukte, als Lebensmittel mit vielleicht niedrigem Mikronährstoffgehalt, die dafür aber für kurze Zeit sättigen und dann vielleicht mehr Hunger machen. Und es ist nicht nur ein Einkommensproblem und ein Bildungsproblem, aber auch wie die Lived Environment ist. Denn ob ich jetzt zu Fuß zu meinem Job hingehen kann, mit dem Fahrrad oder nicht, ob die Infrastruktur das ermöglicht oder ob nur Autobahnen und so weiter das Usus sind. Wie viel sitzende Tätigkeit haben wir? Teilweise gibt es Berufe, wo man nur sitzt und vielleicht ja aufsteht, um aufs Klo zu gehen. Und es heißt aber auch nicht, dass jetzt nur salopp ausgedrückt ungebildete Arme Adipositas haben können. Es gibt auch Universitätsprofessoren, die sehr wohl davon betroffen sind, weil Hunger und Sättigung sehr komplex sind und sehr komplex reguliert werden. Also hier spielt sogar das Mikrobiom eine Rolle, die Gewohnheiten. Es gibt den hedonistischen Hunger, den nicht-hedonistischen so Instinkthunger und viele Faktoren, die mitspielen. Hormone, Wechsel, Schwangerschaften und. Alles spielt mit eine Rolle. Wenn man sich das so wie eine Landkarte vorstellt, dann ist es ein sehr komplexes System mit vielen Bullets und Verbindungen und so, wie bei dieser Auswertung, wer der neue Papst wird. Also genauso viele wie so viele Kardinäle gibt es auch sehr viele adipogene Faktoren.
Auf Social Media oder im Freundeskreis hört man ja oft, wenn man sich nur gesund ernährt und ausreichend bewegt, dann hat man sein Gewicht selbst in der Hand. Aber wie viel kann ich als Einzelperson wirklich selbst an meinem Gewicht verändern, wenn ich doch gleichzeitig von äußeren Faktoren wie Bildung, Einkommen oder meinem sozialen Umfeld geprägt werde?
Sehr wenig. Das ist ein bisschen ein neoliberales Narrativ, wo der Einzelne immer die große Verantwortung hat und das System, in dem jemand lebt, ja komplett ausgeklammert wird. Das soll nicht heißen, eine Journalistin hat mir mal gesagt, ich will dicke selig sprechen. Nein, es geht nicht um Schuld, sondern hier geht es auch um das Thema Verantwortung und auch Empowerment. Also ein gesundes, Essverhalten und ausreichend Bewegung, ich würde sagen, das ist artgerechte Haltung. Wenn wir unseren Haustieren vom Katzenfutter her und uns überlegen, wie viel Auslauf braucht mein Hund oder meine Katze und so weiter, müssen wir das auch auf den Menschen extrapolieren. Denn wir brauchen ja auch den Auslauf, wir brauchen auch gesunde Ernährung. Aber das allein wird die Adipositas-Therapie nicht sein. Jeder Mensch sollte sich gesund ernähren, soweit es geht. Jeder Mensch sollte die Bewegung bekommen oder durchführen, die er oder sie braucht. Aber wenn das so einfach wäre, dann würden wir nicht jetzt darüber reden, mit den Daten, die schon vorhanden sind. Denn eigentlich wird die Adipositas-Therapie nicht weniger Essen sein, sondern wenn wir Adipositas behandeln, ermöglichen wir es den Menschen auch weniger zu essen.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.